Präsidentin, die ehemalige Außenministerin, wieder in die Schlagzeilen geraten.
Politischen Schaden für Österreich.
Wehrte sich gegen die Meinung des Außen, das Land aufgrund der vielen Anfeindungen verlassen müssen.
Diffamiert, bedroht, ausgegrenzt und vertrieben. Doch sie lässt sich den Mund nicht verbieten und wird Rede und Antwort stehen bei Unipolar Multipolar, dem Podcast für Geopolitik.
Es ist Sonntagmorgen, der 23. November, und ich begrüße alle Zuhörer recht herzlich zu einer weiteren Folge von Unipolar Multipolar, der Podcast für Geopolitik. Mir heute wieder aus einem kleinen Dorf in der russischen Provinz zugeschaltet, die ehemalige Außenministerin von Österreich, Dr. Karin Kneißl. Einen wunderschönen guten Morgen, Frau Kneißl.
Einen wunderbaren guten Morgen darf ich auch Ihnen, lieber Flavio, und mit Leben und all unseren Zuhörern wünschen.
Ja, Frau Kneißl, heute sind wir wieder beide aus unserer Heimat zugeschaltet und wir haben heute wieder viele spannende Themen, über die wir sprechen müssen. Wir werden reden über den vorgelegten Friedensplan der USA im Ukraine-Krieg, über einen handfesten Korruptionsskandal in der Ukraine, einen Sabotageakt in Polen sowie brisante Entwicklung in Nahost. Aber bevor wir uns mit all diesen Themen befassen, Frau Kneißl, zunächst der Hinweis noch von mir. Ich muss hier heute etwas früher los, deswegen werden wir die Themen heute nicht in der gewöhnlichen Tiefe behandeln, wie das sonst der Fall ist. Das schon mal als kleiner Disclaimer vorab. Sie sind jetzt gerade wieder in Ihrer Heimat, im kleinen russischen Dorf. Sie waren aber wieder in Moskau. Frau Kneißl, was haben Sie dort erlebt? Wie waren Ihre letzten 24, 48 Stunden?
Die waren sehr intensiv, aber ich bin wirklich rundum erleichtert, dass alles gut gegangen ist. Der Aufhänger meiner Reise nach Moskau war die Einladung zu einer Konferenz 80 Jahre Nürnberger Prozesse. Die begannen in zerbombten Nürnberg am 20. November 1945. Das erste Mal, dass Personen, die sich schwerer Kriegsverbrechen schuldig gemacht hatten, aufgrund ihrer persönlichen strafrechtlichen Verantwortung zur Verantwortung gezogen wurden. Wie wir wissen, haben sich einige durch Selbstmord ihrer Verantwortung entzogen. Also Hitler, Goebbels, Himmler haben sich ja einige Tage zuvor im April, also vor der Kapitulation im April 1945 noch erschossen. Aber es gab doch noch eine ganze Reihe von Nazi-Größen, Rudolf Hess, Göring und einige andere, die in Nürnberg zu Gerichte saßen. Und es wurde in der Manege, das ist ein sehr, sehr schöner Veranstaltungsraum im Zentrum von Moskau, dieser Gerichtssaal von Nürnberg nachgebaut. Also es war eine ganz besonders interessante, ergreifende Stimmung in diesem Saal. Man sah die Anklagebänke, man sah rechter Hand die alliierten Vertreter, die dort über ihre Juristen auf Russisch, Englisch, Französisch die Fragen stellten, die übrigens zum ersten Mal bei einer Großkonferenz simultan übersetzt wurden. Auf der Anklagebank wurde durchwegs Deutsch gesprochen. Ich habe gestern meine Rede in russischer Sprache begonnen, dann in englischer Sprache fortgesetzt und habe unter anderem mich mit Hannah Arendt in meinem Text kurz auseinandergesetzt. Diese aus Hannover stammende Philosophin hat mich in meinen Studientagen sehr bewegt. Und Hannah Arendt war zwar nicht in Nürnberg bei den Prozessen anwesend, sie war dann eine wesentliche Gerichtskorrespondentin beim Eichmann-Prozess in Jerusalem 1961. Aber vielleicht ist einigen unseren Zuhörern jenes bekannte Zitat von Arendt noch in den Ohren. Sie schrieb über die Banalität des Bösen. Was meinte sie damit? Dass beispielsweise jemand wie Eichmann, den sie aus der Nähe beobachtete, aber sie hatte sich auch mit Nürnberg auseinandergesetzt, dass diese Personen ja nicht wie Monster erschienen. Ja, sie waren sozusagen, teilweise waren ja auch Schreibtischtäter unter ihnen oder fast alle wollten nichts gewusst haben. Ja, jemand wie Ernst Kaltenbrunner, ein typischer österreichischer Fall, hochrangigst im System der Vernichtungsmaschine, machte in seinen Aussagen, also Kund, er hätte mit all dem überhaupt nichts zu tun gehabt, das sei sozusagen nur ein kleines Rädchen gewesen, typisch österreichische Antwort. Und es war eine Wiederdiskussion all dieser Elemente. Und was ich vielleicht hier noch sehr als wichtige Anmerkung machen möchte: Es waren an sich die Nürnberger Prozesse, es war die gesamte Aufarbeitung der Kriegsverbrechen, ja dann in der Folge, vor allem drehte sich um den Holocaust, um den Mord an Millionen Juden, an der Vernichtungsmaschine gegenüber dann ja auch Sinti, Roma etc. Aber was bis heute völlig unter den Tisch gefallen ist und was die russische Geschichtsschreibung versucht aufzuarbeiten, das ist der Genozid, der an der Sowjetbevölkerung gemacht wurde. Ja, die 27 Millionen, wo natürlich viele Soldaten waren, die fielen im Kampfe, aber auch wurden als Kriegsgefangene sofort exekutiert. Also es gab ja seitens der deutschen Wehrmacht überhaupt keinen Respekt für das Haager Kriegsrecht. Also wie man mit Kriegsgefangenen umzugehen hat. Das wurde teilweise an der Westfront besser eingehalten, aber an der Ostfront überhaupt nicht. Und dieser Aspekt Genozid der russischen, der ukrainischen Bevölkerung, der polnischen Bevölkerung, das alles ist in den Nürnberger Prozessen eigentlich überschattet worden von den damals natürlich sehr, sehr verstörenden, erschütternden Bildern aus den KZs, die gerade aufgemacht wurden. Ja. Und das war das Thema unserer Tagung. Ich hatte danach dann noch einige andere Treffen, war am Abend noch in den RT-Studios und traf meine Kollegen von den arabischen, deutschen, englischsprachigen, französischsprachigen Kanälen. Und das ist immer sehr, sehr schön, ein sehr, sehr interessantes Wiedersehen. Und wir haben unter anderem über diese Konferenz am Morgen gesprochen und dann noch einige andere Themen. Aber bin jetzt glücklicherweise wieder gut zu Hause gelandet und arbeite manches auf.
Mhm. Ja, Frau Kneißl, heiße Zeiten. Und ich bin froh, dass Sie es geschafft haben hier, dass wir diesen Podcast hier heute aufzeichnen können. Wir beginnen gleich mit der womöglich wichtigsten Meldung, denn ein von den USA vorgeschlagener Friedensplan für den Ukraine-Krieg, der demnach gemeinsam mit Moskau entwickelt wurde, der erfordert jetzt erhebliche Zugeständnisse seitens Kiews. Die vorgesehene Planung würde bei vollständiger Umsetzung einer Aufgabe der ukrainischen Souveränität gleichkommen. Der Kreml hat die Berichterstattung bislang nicht eindeutig bestätigt. Gleich mehrere Medienberichte informieren über die jüngsten Pläne Washington zum Thema Ukraine-Strategie. Das Rahmenabkommen würde laut den Artikeln verschiedener Webseiten, Axios, Financial Times oder auch der Reuters-Agentur, demnach 28 Punkte aufweisen, die sich wiederum auf mit der Angelegenheit vertraute Personen im Oval Office berufen. So seien Details diese Woche von Steve Witkoff, dem ist Sonderbeauftragten von US-Präsident Donald Trump, nach Kiew übermittelt worden. Den Quellen zufolge machte Witkoff deutlich, dass er von dem ukrainischen Präsidenten die Annahme der diktierten Bedingung erwarte. Zelensky war noch am Mittwoch zu Ukraine-Gesprächen in der Türkei eingetroffen, wo demnach auch Witkoff an den Gesprächen in Ankara teilnehmen sollte. Das Treffen mit Trumps Berater wurde dann jedoch kurzfristig seitens der USA abgesagt. In einem Reuters-Artikel stehen folgende Worte, ich zitiere einmal: Ein solcher Plan würde eben einen herben Rückschlag für Kiew bedeuten, da es mit weiteren russischen Gebietsgewinnen in der Ostukraine konfrontiert ist und Zelensky zudem einen Korruptionsskandal zu kämpfen hat, in dessen Folge das Parlament am Mittwoch den Energie- und Justizminister entlassen hat. Ja, und laut Kreml-Sprecher Dmitri Peskov gibt es derzeit keine Kontakte zwischen Russland und den USA. Er sagte, es gebe keinen Prozess, den man als Konsultationen bezeichnen könnte. Er betonte, dass derzeit keine Verhandlung stattfindet. Ja, Frau Kneißl, zunächst mal, wie schätzen Sie diese Pläne ein? Ist das wieder mal ein Hoffnungsschimmer oder wie würden Sie das Ganze einordnen und bewerten, Frau Kneißl?
Es ist hochinteressant, ja. Also die Meldung, die ich seitens Dmitri Peskov des Kreml-Sprechers las, war, eine nüchterne Bestandsaufnahme, ungefähr nach dem Grundtenor. Dieser Plan greift das auf, was wir in Anchorage im August dieses Jahres besprochen haben. Also Gebietsabtretungen, Abrüstung, vom Status der Neutralität ist, so viel ich weiß, nicht die Rede, aber nicht NATO-Beitritt und einige andere Aspekte. Also die ersten Reaktionen, die man von Personen aller Art, das müssen jetzt nicht unbedingt ukrainische offizielle Vertreter sein, sondern ja, die sich in irgendeiner Weise mit dem Thema als öffentliche Personen, Kommentatoren beschäftigen, sagen, das geht gar nicht, ja, das ist eine Kapitulation. Sagen die Kritiker. Selenskyj hat sich dazu noch nicht geäußert. Selenskyj steht, wie Sie richtig sagen, unter einem gewaltigen Druck. Seit mittlerweile 2 Wochen ist die ukrainische Antikorruptionsbehörde NABU dabei, wesentliche Akten aufzuarbeiten rund um einen ukrainischen Energiekonzern. Und das hat bereits zur Flucht ins Ausland von wesentlichen Sponsoren der ukrainischen Regierung geführt, also Oligarchen. Selenskyj war immer in der Hand einiger ukrainischer Oligarchen. Und da haben sich einige abgesetzt. Die Energieministerin ist zurückgetreten. Es ist auch die Rede davon, dass sich einige hochrangige Personen aus seinem Dunstkreis in London aufhalten, um dort Gespräche zu führen mit Schaluschny. Schaluschny ist de jure der ukrainische Botschafter in London, aber ich würde sagen de facto als ehemaliger Generalstabschef und ist er eigentlich der Mann, auf den viele setzen in einer Selenskyj-Nachfolge. Also von Schaluschny heißt es, er würde sich auch auf eine derartige Tätigkeit vorbereiten. Das heißt, das System Selenskyj, wenn wir es mal so nennen wollen, der abgelaufene Präsident, der expired Präsident, wie ihn einige auch nennen, weil er ja eigentlich seit Frühjahr 2024 rein nach Verfassung, der ukrainischen Verfassung, nicht mehr dieses Amt ausüben kann. Er hat ja keine Wahlen abhalten lassen. Also die Person Selenskyj ist an der Kippe. Und das vor dem Hintergrund jetzt dieses Entwurfes eines US-amerikanischen Planes schafft ein besonderes Momentum. Ich habe in der Nacht, als ich dann zurückkehrte und sozusagen noch versuchte, die allerjüngsten Nachrichten zu lesen in Vorbereitung auf heute früh, habe ich Folgendes gelesen, dass Trump nämlich, typische Trump-Aussage, aber Trump soll Folgendes gesagt, geschrieben haben, nämlich, lieber Selenskyj, ich helfe Ihnen bei Ihrem Korruptionsproblem. Ich werde danach trachten, dass diese Antikorruptionsbehörde NABU nicht gegen Sie persönlich vorgeht, aber im Gegenzug nehmen Sie diesen Entwurf an. Also wenn dieses Trump-Zitat zutrifft, ich konnte das in der Nacht dann nicht mehr verifizieren, weil da war es dann 4 Uhr in der Früh, nehmen wir mal an, es stimmt nicht. Es ist aber dennoch ein interessanter Spiegel der Situation, dass nämlich Selenskyj mit dem Rücken zur Wand in seinem Land steht. Er hat das Vertrauen verloren vieler seiner Kabinettsmitglieder. Es war auch die Rede davon, dass sein Bürochef Jamjak bereits zur Disposition stünde. Also wir haben ein gewisses innenpolitisches Chaos ausgelöst durch einen Korruptionsskandal, wie er vielleicht in normalen Zeiten, wenn also nicht diese Ausnahmesituation herrschte, untergehen würde, weil in der Ukraine haben wir Dutzende Korruptionsskandale dieser Art. Ich erinnere auch an die Gaslieferungsunterbrechung des Januars 2006. Da hieß es damals, die russische Seite würde unterbrechen. Das war es nicht. Es war ein Streit zwischen ukrainischen Oligarchen, damals auch Julia Timoschenko. Also wir haben immer wieder Personen, die in irgendeiner Weise im Gas, im Ölgeschäft oder wo auch immer tätig sind, wo es um große Mengen Geld geht, die da auch große Korruptionsskandale verursachen. Aber diesmal liegen die Dinge anders, weil das Land militärisch offensichtlich für alle Welt in der schweren Defensive steht. Es sind derzeit an einigen Frontabschnitten Tausende, wenn nicht Zehntausende ukrainische Soldaten umzingelt. Es wurde von russischer Seite das Angebot gemacht, sie sollten sich ergeben. Es wurden auch europäische Medienvertreter eingeladen, um dem Ganzen sozusagen möglichst viel Transparenz zu verschaffen. Man will ein weiteres Blutbad vermeiden und daher wäre der sicherste Weg vielleicht unter internationaler Aufsicht, wäre meines Erachtens am besten geeignet, das internationale Komitee des Roten Kreuzes, dass sich diese Soldaten ergeben. Das Wort Kapitulation habe ich bereits verwendet. Da geht es nicht um die militärische Kapitulation, sondern eben um die Frage, inwieweit ein solcher Friedensplanentwurf, wie er von Washington Witkoff vorgelegt wurde, umsetzbar sei. Also das ist der Stand der Dinge. Was in all dem verwundert, ist, dass zeitgleich in Brüssel mehr oder weniger scharf gemacht wird, weitere Milliarden europäischer Steuergelder nach Kiew zu schicken, sei es für Waffenankäufe, sei es für was auch immer. Also das erscheint mir sowas von unschlüssig und realitätsfern. Ja, man sollte hier zumindest ein Moratorium einlegen und sagen, warten wir ab, wie sich die Dinge nun entwickeln, innenpolitisch. Ja, also sollte wirklich der ukrainische Botschafter in London, Schaluschny, nun das neue Amt übernehmen, ohne Wahlen, mit Wahlen, wir werden sehen, wird sich für Selenskyj viel ändern. Das ist die Frage, ob er dann wirklich auch im Land bleiben kann oder ob er in ein Exil geht. Aber damit wäre vielleicht doch die gesamte Auseinandersetzung Russland-Westen in der Ukraine nicht wirklich gelöst, weil Schaluschny ist offensichtlich ja jetzt auch ein Mann der Briten.
Mhm. Ja, er ist ein Mann der Briten und Frau Kneißl, ich gehe jetzt noch auf diesen Korruptionsskandal ein, weil er auch hier in den deutschen Medien nicht angemessen skandalisiert wird. Es kam jetzt nämlich diese Woche auch zum Rücktritt zu einem Rücktritt von ukrainischen Ministern. Zum einen der Justizminister German Galuschenko und Energieministerin Svetlana Grinschuk wurden entlassen. Jeweils eine deutliche Zweidrittelmehrheit stimmte für die Entlassung der beiden Minister. Zuvor hatte die oppositionelle Fraktion Europäische Solidarität um Ex-Präsident Poroschenko den Rücktritt der kompletten Regierung gefordert. Galuschenko und Grinschuk, also die Justizminister und Energieministerin, die waren während der Abstimmung nicht im ukrainischen Parlament anwesend. Zuvor hatten beide nach einer Aufforderung von Selenskyj ihre Rücktrittsgesuche eingereicht. Galuschenko hatte zuvor den Posten als Energieminister inne, bevor er diesen jetzt bei einer Kabinettsumbildung Anfang des Jahres an seine damalige Stellvertreterin Grinschuk abgab. Also Frau Kneißl, das sind schon ganz eindeutige Zeichen dafür, dass es so langsam aber sicher mit dieser vom Westen unterstützten, wie man jetzt auch sagen kann, korrupten Regierung zu Ende geht, oder? Das sind die Tage scheint gezählt zu sein, oder Frau Kneißl?
Ja, also aus der Ferne betrachtet sehe ich das ähnlich. Wir hatten aber darüber schon einmal diskutiert, wenn Sie sich erinnern. Das war, das liegt jetzt circa 3 Monate zurück, als Selenskyj ein Gesetz durchdrückte, um diese Antikorruptionsbehörde NABU zu entmächtigen. Also er ließ sie nicht abschaffen, aber er entmächtigte sie entmachtete sie, glaube ich, pardon, habe ich jetzt mit Deutsch zur frühen Morgenstunde falsch eingesetzt, aber er entmachtete diese NABU-Behörde. Daraufhin gab es große Demonstrationen. Da haben wir uns damals in unserem Podcast gefragt, inwieweit sind diese Anti-Selenskyj-Demonstrationen wiederum inszenierte, also schaffen hier jetzt andere Kräfte neue Verhältnisse. Wir sind damals auch ausgegangen, oder ich bin ausgegangen davon, dass die Tage von Selenskyj vielleicht gezählt sein könnten. Er hat damals die Reißleine gezogen, hat offenbar den Ernst der Situation begriffen, gab es natürlich auch böse Anrufe aus Brüssel und er hat Nabu wieder dorthin gesetzt, wo sie sein dürfen. Jetzt hat genau diese Behörde diesen Korruptionsskandal losgetreten, indem aufgrund von Material, das man nach Hausdurchsuchungen gesichtet hat, eben feststellen konnte, hier sind die harten Zahlen und Fakten, so viel Milliarden verschwanden. Da geht es jetzt nur um einen Energiekonzern. Und wie gesagt, wir hatten in den letzten Jahrzehnten immer wieder ähnliche Skandale. Also es sind die ukrainischen Oligarchen, die sich in diesen Transitgeschäften, die sich beim Ausbau, Neubau auch der Pipelines bereichert hatten. Also diese Zahl füllt Listen, aber was ja eigentlich meines Erachtens noch der viel größere Skandal eines Tages sein wird, die Milliarden, die von europäischen und US-amerikanischen Steuerzahlern in die Ukraine zum Ankauf von Waffenmaterial geschickt wurden. Ja, da sprechen wir von, das sind ganz andere Dimensionen an Zahlen und an Personen, die in diese Korruption verwickelt sind. Aber hier hat Nabu jetzt einmal eben klar die Dinge auf den Tisch gelegt. Daraufhin gab es also kleinlaute Aussagen aus Brüssel. Ich glaube, Kallas hat sich gemeldet und gesagt, ja, Korruptionsskandal, das ist also nicht gut, das müsste untersucht werden. Da wurden also einige nette Sätze verkündet. Aber ob nun das sozusagen das Anfang vom Ende von Selenskyj sein wird, ich traue mir heute an diesem Tag jetzt noch nicht diese klare Aussage zu. Ich hatte mit seinem Sturz, ehrlich gesagt, vor einigen Monaten schon gerechnet, weil damals die Ukrainer auf die Straßen gingen. Ja, wir haben jetzt keine großen Proteste, aber wir haben Rücktritte. Ja, und noch ist nicht das gesamte System Selenskyj gefallen. Und wenn ich dieses Wort in den Mund nehme, System Selenskyj, dann er ist für mich in all dem ja wirklich, wirklich nur ein Schauspieler, ja. Er ist ein Akteur, der bestimmte Rollen spielt. Aber er war immer, und das wussten alle, er war immer am Gängelband einiger ukrainischer Oligarchen, die ihn ja auch groß gemacht haben, die Wahlkämpfe gezahlt haben. Und da bin ich wieder bei dem Plot dieser TV-Serie, die jetzt mittlerweile 12 Jahre alt ist, Diener des Volkes, in der Selenskyj ja genau diese Rolle ja auch spielt. Und das Ende ist der Zusammenbruch, weil sich auch die Oligarchen teilweise zurückziehen, verhaftet werden, wie auch immer. Ja.
Ein Schelm, wer Böses denkt. Wir werden sehen, was da genau von eintrifft. Aber wir bleiben mal noch kurz bei Selenskyj, denn es gibt auch schon eine erste Reaktion von der ukrainischen Regierung beziehungsweise von Selenskyj auf den US-Friedensplan. Selenskyj sagte jetzt, dass er konstruktiv mit der US-Regierung zusammenarbeiten wolle, um ein, wie er sagte, ich zitiere ihn, ein würdiges Ende des Krieges zu sichern. Das erklärte sein Büro. Selenskyj wolle in den kommenden Tagen mit US-Präsident Trump über den Vorschlag sprechen. Ja, Frau Kneißl, vielleicht noch abschließend zu diesen Verhandlungen jetzt und auch von der Position Selenskyjs. Man hat den Eindruck, dass er mit solchen Aussagen und mit solchen Statements versucht, noch irgendwie aus dieser ganzen Nummer rauszukommen. Sie glauben aber, Frau Kneißl, noch abschließend, dass es dann wahrscheinlich doch so ausgehen wird, wie in der Sendung oder in seiner Sendung Diener des Volkes.
Genau, also das Ende war kein gutes Ende, wobei in dieser TV-Serie, die ich vor einigen Jahren sah und die mich seither also in meinem Hinterkopf begleitet, bei all dem, was da so in der Ukraine passiert, weil sehr viel nach dem Drehbuch abläuft, in dieser Serie ist nicht ganz klar, was ist sein Albtraum und was ist Realität, also das verwischt sich. Ja. Und wenn Selenskyj jetzt sagt, danke für das Zitat, er will mit Trump darüber sprechen, dann ist das ja nun wirklich eine hochinteressante Meldung, weil unter, würde ich mal sagen, anderen Umständen hätte auch er gesagt, Präsident Trump, das kommt gar nicht in Frage. Das kann ich mir nicht leisten. Ja, ich kann nicht Gebiete abtreten. Das war ja auch immer die Position, dass Zelensky nicht die Kompetenz hat, über Gebietsabtretungen zu entscheiden. Vielleicht ist das auch sein letzter Akt. Ja, und vielleicht muss er dann wirklich ins Exil. Aber das alles wird sich weisen. Darüber sollten wir, glaube ich, heute noch nicht spekulieren und nachdenken. Faktum ist aber, dass, und da kommen wir wieder zurück zum multipolaren Generalthema unseres Podcasts, wir sind in der Bipolarität, also Washington und Moskau sind hier in Gesprächen, ja, es ist ja nicht so, dass jetzt der Gesprächsfaden völlig eingestellt wurde, weil das wurde ja von westlichen Kommentatoren so dargestellt. Trump hat die neuen Sanktionen entlassen, Trump ist böse auf Moskau. Nein, es laufen viele Gespräche weiter. Es gab auch einige Aussagen der Außenminister Marco Rubio und Sergei Lavrov. Und Steve Witkoff und wer auch immer an diesem Entwurf mitgeschrieben hat, waren in Kontakt mit der russischen Seite. Ja. Also das waren Dinge, die man in Alaska besprochen hatte. Wir hatten übrigens am Gorki letzten Samstag zwei US-amerikanische Gäste, Scott Ritter und Garland Nixon, die eine sehr, sehr intensive Debatte mit unseren Kollegen, Studenten durchführten. Es ging um das Alaska-Momentum, also was ist damit passiert? Und der Grundtenor der Aussagen unserer amerikanischen Gäste war, die Gespräche laufen weiter. Und wir wollen mit unseren amerikanischen Gästen und deren Kollegen dann auch langfristig mehr in Kontakt sein und das eine oder andere gemeinsam erarbeiten. Warum? Weil die Dinge werden sich zwischen Moskau und Washington abspielen. Europa sitzt hier nicht einmal mehr am Katzentisch. Also Europa ist irgendwo außerhalb des Gebäudes. Das glaube ich, wird auch noch große Probleme für so manche europäische Regierung verschaffen. Vielleicht auch für eine Person Ursula von der Leyen.
Das wäre sehr brisant und wie Sie ganz richtig sagen, wir haben es mit einer Bipolarität zu tun. Washington und Moskau sind gerade diejenigen Player, die entscheiden, ob wir hier, wie es für uns in Europa weitergeht, Berlin, Rom, Paris haben, wie so oft in den letzten Jahren, nicht mehr viel mitzubestimmen. Ja, Frau Kneißl, wir kommen jetzt mal noch auf eine weitere Meldung zu sprechen, die möglicherweise folgenschwere Konsequenzen hier haben könnte für uns in Europa. Denn nach einer Explosion an einer Bahnstrecke in Richtung Ukraine in Polen geht die polnische Regierung von Sabotage aus. Bei Twitter X wandte sich der Premierminister Donald Tusk direkt an die Nation. Er schrieb, es ist nun sicher, wir haben es mit einem Akt der Sabotage zu tun. Die Route Warschau-Lublin-Deblin ist von entscheidender Bedeutung für die NATO und den Transport von Waffenlieferungen an die Ukraine. Donald Tusk warnte, dass der Vorfall als Versuch zu werten sei, die Eisenbahninfrastruktur zu destabilisieren und zu zerstören. Etwa 90% aller westlichen Waffenlieferungen an die Ukraine laufen über Polen, dass damit eine Art Transitkorridor für die militärische Unterstützung darstellt. Obwohl die Ermittlungen noch nicht abgeschlossen sind, deutete auch Bundeskanzler Merz hinsichtlich der Täterschaft natürlich in Richtung Moskau. Er sagte, es gibt einige Hinweise darauf, in wessen Interesse ein solcher Anschlag liegen könnte. Und da hat die polnische Regierung mit ihren Vermutungen vermutlich recht. Er ging sogar so weit zu behaupten, dass die Drohnenvorfälle in Deutschland und Polen in der jüngsten Vergangenheit klare Indizien für ein vermeintliches Leitmotiv russischer Täterschaft seien. Er sagte, zum Teil hat ja die russische Regierung das auch ganz offen zugegeben, dass sie solche Drohnenüberflüge organisiert. Das hat die russische Regierung natürlich nie getan. Das sind Fake News, die der deutsche Kanzler Merz hier verbreitet. In den polnischen Medien wird der Vorfall als der erste Sabotageakt an der polnischen Bahn seit 90 Jahren bezeichnet, womit in der Öffentlichkeit Assoziation mit dem Vorabend des Zweiten Weltkrieges geweckt werden sollen. Die These von einer Sprengung der Schiene ist indes nicht stichhaltig. Ein Twitter-User machte darauf aufmerksam, dass auf den Bildern von dem Vorfall weder eine kinetische Verformung noch ein Krater zu erkennen seien, wie sie üblicherweise durch eine Sprengung hervorgerufen würde. Ein Vergleich der Bilder von dem aktuellen Vorfall in Ostpolen mit Schadensbildern anderer Vorkommnisse an Bahnstrecken deutet eher auf einen klassischen Schienenbruch als auf eine Sprengung hin. Ja, Frau Kneißl, wir haben jetzt schon des Öfteren in unseren Podcasts über ähnliche Themen gesprochen. Jetzt scheinen Sie aber gerade die nächste Stufe zünden mit diesen Vorwürfen, dass Russland dahinter stecken solle. Also zunächst mal Ihre Einschätzung. Glauben Sie tatsächlich, dass Russland dahinter steckt? Und wenn ja, was hätte Russland für Motive, diesen Sabotageakt in Polen durchzuführen?
Also so viel bekannt ist, sind die verhafteten Personen ukrainische Staatsbürger. Die polnischen Behörden sagen, die hätten auf russische Rechnung gehandelt. Das muss man den Ermittlungen überlassen, inwieweit dafür Beweise bestehen, Geständnisse erfolgen oder wie auch immer. Es feststeht, es sind ukrainische Staatsbürger. Die Frage von Sabotage an Infrastruktur wie beispielsweise Bahngleisen. Ich darf hier auf Folgendes hinweisen, ohne jetzt Ihre Frage direkt beantworten zu können, weil das muss erst ermittelt werden. Aber ich darf unsere Zuhörer, uns beide daran erinnern, dass vor einigen Monaten in der westrussischen Grenzregion Bryansk ein Zug ausentgleist wurde, also durch Manipulation mit Dutzenden Schwerverletzten und einigen Toten. Und der Inlandsnachrichtendienst FSB hat mehrere derartige Sabotageakte verhindern können. Also es war ein schweres Desaster in der Region Bryansk vor einigen Monaten und es gab mehrere derartige Sabotageakte, die glücklicherweise durch die Behörden in Russland verhindert werden konnten. Es wurde damals auch die Behauptung erhoben, dahinter stecke die Ukraine oder dass das Personen seien, die sozusagen in irgendeiner Weise auf ausländische Rechnung handeln würden. Ich kann Ihnen jetzt nicht sagen, von meiner Erinnerung her, ob es da bereits zu Urteilen gekommen ist, ob man Personen festgenommen hat, die sie verurteilt hat. Aber der größte Terrorakt, der hier standfand, war der im März 2024, nämlich der Anschlag auf die Konzerthalle Krokus, wo die Täter, die Mörder zweifellos mit der Ukraine in Verbindung standen. Also das ergeben bislang die Prozessakten. Derartige Anschläge anbelangt, ich würde mal sagen, ohne dass ich jetzt hier Einblick habe in den Stand der Ermittlungen, Russland hat das nicht notwendig. Ja? Also derartige Sabotage erfolgt, Sie haben da den Vergleich, Tusk hat den Vergleich mit vor 90 Jahren gemacht. Was machte die französische Resistance gegen die NS-Okkupation? Genau das, ja. Also das sind an sich eher Aktionen, die eine Resistance macht, ja. Also vielleicht gibt es ja auch in Polen eine Art Resistance gegen die polnischen Behörden. Das wäre sozusagen meine erste, vielleicht etwas fantasievolle Reaktion auf das, was hier passiert ist. Vielleicht hat es auch Polen selbst gemacht. Ja, das ist ja immer das, was man Russland zum Vorwurf macht. Das haben die Russen selbst gemacht. Weil wenn man sich die Aktionen und die Ankündigungen dann der polnischen Behörden ansieht, dann läuft vieles darauf hinaus, man sucht einen Casus Belli, ja? Man sucht einen Anlassfall, um gewisse Dinge loszutreten. Aber das alles, wie gesagt, ist Spekulation, dem möchte ich nicht weiter nachgeben. Aber wichtig ist, dass wir hier versuchen, doch viele Gedankengänge zu vollziehen, um dann eben, ja, es gibt hier nicht nur eine Logik, es gibt mehrere, die eine Rolle spielen könnten. Das, was aber im Zusammenhang damit auch vielleicht stehen könnte, ist, dass wir in den letzten Tagen von Brüssel aus immer wieder Ankündigungen hörten zu einem militärischen Schengen, das dringend erforderlich sei. Also man will den Verschub von Panzern, diese Verbindungslinien, Transportlinien, die bislang, glaube ich, fast 70 Tage in Anspruch nehmen, will man also jetzt zum Beispiel einen Panzer von Portugal nach Rumänien verschieben. Man nennt das auch ein militärisches Schengen, das heißt die leichtere Durchfuhr, Transit, auch durch deutsche Bundesländer, weil von Bundesland zu sozusagen Genehmigungen erforderlich sind. Man will einfach die militärische, diese militärischen ja, Transportkorridore erleichtern, beschleunigen. Und da arbeitet man an einem sogenannten militärischen Schengen. Und das betrifft natürlich auch sehr, sehr stark Polen, weil Polen ist einer der wichtigsten NATO-Staaten, hat mächtige Arsenale. Und vielleicht spielt das, also diese ganze Vorbereitung, ich würde mal sagen wirklich Kriegsvorbereitung der EU und Polen und Deutschland an vorderster Front, vielleicht spielt das ja hier auch hinein.
Ja, es sind auf jeden Fall verschiedene Faktoren, die da mit reinspielen. Ja, Frau Kneißl, zum Abschluss unseres etwas kürzeren Podcasts heute blicken wir mal noch nach Nahost, denn dort hat der UN-Sicherheitsrat eine Resolution zur Absicherung des Gaza-Friedensplans von US-Präsident Donald Trump verabschiedet. Von den insgesamt 15 Mitgliedern sprachen sich 13 Mitglieder für die Resolution aus, die unter anderem eine Truppe aus internationalen Soldaten zur Stabilisierung der Waffenruhe vorsieht. Auch ein möglicher künftiger Palästinenserstaat wird in dem Entwurf erwähnt. Eingebracht wurde der Resolutionsentwurf von den USA und mehreren weiteren Staaten, darunter die Gaza-Vermittler Katar und Ägypten. Russland und China enthielten sich bei der Abstimmung. Im Vorfeld hatte es lange so ausgesehen, als ob die Resolution scheitern könnte durch ein Veto von Russland oder China. Russland brachte sogar einen eigenen Resolutionsentwurf ein, der dann aber nicht zur Abstimmung kam. Ja, Frau Kneißl, wie bewerten Sie diese Entwicklung? Ist das eine positive? Können wir darauf hoffen, dass es mit so einem Resolutionsverabschiedung da positiv vorangeht? Oder sehen Sie das kritisch? Wie sind Ihre Gedanken hinsichtlich dieser Entwicklung, Frau Kneißl?
Also Donald Trump war begeistert, weil er sozusagen sich hier die Lorbeeren auch zuschreibt, Zitat, mein Plan findet eben auch internationale Unterstützung. Aber das große Aber in dem Ganzen ist, dass in Reaktion auf genau diese UNO-Sicherheitsratsresolution bedauerlicherweise die israelische Bombardierung in Gaza in den letzten Tagen wieder voll durchgriff. Also wir haben grauenhafte Bilder und nicht nur wurden neuerlich Dutzende Zivilisten in Gaza getötet, Brandbomben gegen Zelte, schwerst verbrannte Kinder rundum. Die Bilder sind unerträglich. Aber es hat auch mehrere sehr, sehr mächtige Militäroperationen Israels im Südlibanon gegeben, also wo ja auch theoretisch eine Feuerpause auf dem Blatt existiert, auf dem Papier. Was kann die UNO machen? Die UNIFIL hat dort seit dem Jahr 2006 ein sogenanntes robustes Mandat. Wir haben, wir haben hunderte Monitore, die nichts anderes tun, als die militärische Situation bewerten. Die UNIFIL gemeinsam mit der libanesischen Regierung hat dem UNO-Sicherheitsrat übermittelt all die schweren Verletzungen, die Bombardierungen, die Israel wiederum alle kundtut im Sinne von, wir hätten hier ja nur Terrorziele bombardiert, als wäre nicht der Libanon ohnehin schon durch diese massiven Bombardements, die jetzt seit einem Jahr, über einem Jahr stattfinden, in Grund und Boden bombardiert im Südlibanon. Nein, hier geht also das israelische Vorgehen auf brutalste Weise weiter. Zudem wird auch eine Mauer zwischen Nordisrael und Südlibanon errichtet, ähnlich der Mauer, die die Westbank von den sogenannten eben israelischen Gebieten ante 1967 trennt. Aber in beiden Fällen ist der Frontier State, wie ich Israel immer wieder nenne, voll im Werken. Das heißt, man drückt seine eigene territoriale Souveränität ein Stückchen weiter noch in das Staatsgebiet des anderen. Also all das ist im Gange plus, was noch interessant ist, um in der Region zu bleiben. Benjamin Netanyahu, der israelische Premierminister, besuchte mit einer ziemlich großen Delegation Südsyrien, Gebiete, die derzeit die israelische Armee okkupiert. Also er besuchte dieses sozusagen so als, hier ist mein neues Staatsgebiet. Das wiederum sorgte ja dann doch für einigen Protest aus Damaskus. Aber wir haben in der Region Westasien, in Israel und Nachbarstaaten alles andere als eine Feuerpause, die hält. Wir haben eine Hilflosigkeit der UNO und der Nachbarstaaten. Und wir haben Israel, das wann immer man versucht, auf diplomatischer Ebene etwas voranzubringen, wie beispielsweise diesen etwas umstrittenen Trump-Plan, aber es gibt derzeit nichts Besseres, der immerhin jetzt auch den Segen der UNO-Sicherheitsratsmitglieder erhalten hat. Was tut Israel in Reaktion darauf? Es bombardiert. Und das ist das brutale Ergebnis.
Frau Kneißl, vielen Dank für diese letzte finale Einschätzung. Es sind wirklich sehr brisante, verrückte Zeiten, in denen wir leben. Deswegen bin ich froh, dass wir Woche für Woche hier zusammenkommen, um da mal etwas Klarheit reinzubringen in dem, was gerade passiert. Ich wünsche Ihnen jetzt noch erstmal wieder ein gutes Ankommen und freue mich dann, wenn wir uns nächste Woche wieder zusammenfinden.
Ja, inshallah sehen wir uns nächste Woche wieder in alter Frische und bei guter Gesundheit. Sie haben jetzt eine lange Autofahrt noch vor sich. Ich bin um 4 Uhr in der Früh hier zu Hause angekommen und werde jetzt hier mich dem Haushalt und dem Aufarbeiten widmen und wünsche all unseren Zuhörern einen guten Sonntag, wann immer sie dann dieses Programm hören.
Genau, das wünsche ich Ihnen auch, liebe Zuschauer. Vielen Dank, dass Sie hier wieder mit dabei waren bei einer weiteren Folge von Unipolar Multipolar, der Podcast für Geopolitik. Ciao.
Unipolar Multipolar, der Podcast für Geopolitik.